Ja, der weise Maitreya. So, Saha, König Daksha, Midvansam, Shiva, Brahmana, zusammen mit Brahma, Cha, auch, Anumantritaha, die Erlaubnis bekommen haben, Karma, das Opfer, Santana Yamasa begann erneut. Sa zusammen mit Upadhyaya die gelehrten Weisen, Ritvik die Priester, Adivihi und andere. Die Übersetzung. Der große Weise Maitreya sprach. So von Shiva begnadigt, begann König Daksha mit Brahmas Erlaubnis zusammen mit den großen gelehrten Weisen, den Priestern und anderen die Durchführung des Yajna von neuem. Vaishnavam Yajna Santadhyaj Tri Kapalam Vyatama Purodasam Nidavapan Vira Sangsarga Shudhaye. Um nun die Opfertätigkeiten wieder aufzunehmen, sorgten die Brahmanas zunächst dafür, dass die Opferarena von der Verunreinigung geläutert wurde, die Virabhadra und die anderen geisterhaften Anhänger Shivas durch ihre Berührung verursacht hatten. Dann begannen sie, die als Purodasha bekannten Gaben im Feuer zu opfern. Erläuterung. Shivas Anhänger und Geweihte unter der Führung Virabhadras sind als Viras bekannt. Sie sind geisterhafte Dämonen. Nicht nur verunreinigten sie die gesamte Opferarena durch ihre bloße Gegenwart, sondern sie verursachten auch eine große Störung, da sie den Ort mit Kot und Urin beschmutzten. Es war daher nötig, zunächst eine Reinigung durchzuführen, indem man Purudasha-Gaben opferte. Ein Vishnu-Yajna, ein Opfer für Shivishnu, kann nicht in einem unsauberen Zustand durchgeführt werden. Etwas in einem unsauberen Zustand zu opfern, wird Sevaparat genannt. Die Verehrung der Vishnu-Bildgestalt im Tempel ist ebenfalls Vishnu-Yajna. In allen Vishnu-Tempeln muss daher der Priester, der sich um die Archa-Vidhi kümmert, sehr sauber sein. Alles sollte immer sauber und ordentlich gehalten werden und auch die Speisen sollten in einem sauberen und ordentlichen Weise gekocht werden. Alle diese regulierenden Prinzipien sind im Nektar der Hingabe beschrieben. Es gibt 32 Vergehen bei der Durchführung des Archa-Dienstes, Archana-Dienstes. Es ist daher erforderlich, dass man sehr darauf bedacht ist, nicht unsauber zu sein. Immer wenn eine ritualistische Zeremonie begonnen wird, chantet man im Allgemeinen zunächst einmal den heiligen Namen Shivishnus, um die gesamte Atmosphäre zu läutern. Ob sich jemand innerlich oder äußerlich in einem reinen oder unreinen Zustand befindet, wenn er den heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes Vishnu chantet oder sich nur daran erinnert, wird er sogleich gereinigt. Die Yajna-Arena war durch die Gegenwart von Shivas Anhängern unter der Führung Virabhadras entweiht worden und daher musste die gesamte Arena wieder geheiligt werden. Obwohl Shiva zugegen war und er allglückbringend ist, war es dennoch notwendig, den Ort zu weihen, da seine Anhänger in die Arena eingedrungen waren und so viele abscheuliche Handlungen begangen hatten. Diese Weihung war nur möglich, weil man den Namen Vishnus Trikapala chantete, der die drei Welten heiligen kann. Mit anderen Worten, es wird hier eingeräumt, dass die Anhänger Shivas im Allgemeinen unsauber sind. Sie kennen nicht einmal Hygiene. Sie baden nicht regelmäßig, sie tragen langes Haar und sie rauchen Ganja. Menschen mit ungeregelten Gewohnheiten dieser Art werden zu den Geistern gezählt. Da sie in der Opferarena gewesen waren, wurde die Atmosphäre verunreinigt und musste durch Trikapala-Gaben geheiligt werden, die die Gunst Vishnus erflehen sollten. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nivashesa Sunyavade Paskatya Dizatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadveta Garata Shivasadi Go Bhakta Vindam Jai Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Maitreya Uvacha Kshama Pyayavam Samitvangsam Brahmana Chanumantrita Karma Santana Yang Asha Sopadhyay Yatvik Adihi. Der große Weise Maitreya sprach: So von Shiva begnadigt, begann König Daksha mit Brahmas Erlaubnis zusammen mit den großen gelehrten Weisen, den Priestern und anderen die Durchführung des Yajna von neuem. Um Krishna-Bewusstsein zu verstehen, sind drei Vorgänge nötig: Yajna, Dana und Tapa. Yajna bedeutet Opferung. Mit Opferung ist zunächst einmal ein Feuer-Yajna gemeint, wie es in vedischer Zeit gemacht wurde. Bei diesen Feuer-Yajnas ging es um bestimmte Ergebnisse, die man erzielen wollte. Diese Ergebnisse wurden gewährt von höheren Wesen, den Devatas, die sichtbar wurden bei einem vedischen Yajnas. Sie kamen und nahmen die Opferanteile entgegen. Sie traten aus dem Feuer hervor, sichtbar für alle, und brachten ihnen Töpfe mit von Sweet Rice. Wir haben ein solches Yajna oft gehört bei kinderlosen Familien, wo der Mann unter der Anweisung von Purohits ein bestimmtes Opfer darbrachte und Agni am Ende des Opfers mit einem Topf von Sweet Rice kam, welches er der Frau zu essen gab, die daraufhin dann ihre biologische Unfähigkeit, Kinder irgendwie zu empfangen, überwand und tatsächlich Kinder zur Welt brachte. Andere Yajnas hatten das Ziel, einen König zu installieren und seine Macht unanfechtbar zu machen. In diesem Opfer wurden manchmal alte Tiere geopfert, die dann für alle sichtbar mit neuen Körpern aus dem Opferfeuer hervorkommt. Wer denkt, all dies sei unmöglich, sei in diesem Zusammenhang an die Presse verwiesen, die in Bombay unlängst das große Yajna von Professor Stahl dokumentierte, einem Professor, der aus der Berkeley-Universität, welcher nach den Unterweisungen des Yajurvedas eine Opferung machte, ein Yajna machte, mit dem Ziel, Regen zu bringen. Am Ende dieses Yajnas, was die Vedas als ein sehr einfaches Yajna einstufen, war tatsächlich ein Gebiet, in dem es seit 6 Jahren kein Regen mehr gab, überschwemmt von Regenfluten. Aus dem trockenen Atmosphäre sammelten sich Cumuluswolken, die dann sich verdichteten und einen wirklichen Monsunregen niederließen. Etwas, was Meteorologen nicht erklären können, Wetterkundler. So, es gibt auch Yajnas, die nicht solch erklärte materielle Ziele zum Ziel haben, sondern vielmehr das Ziel haben, Krishna sichtbar zu machen. Zum Beispiel das Chanten der heiligen Namen. Die Transzendentalisten durch die Jahrtausende hindurch berichten, dass sie durch diesen Sankirtan-Yajna, das Chanten, Wahrnehmungen von Krishna gemacht haben. Aufgrund dieser Wahrnehmungen von Krishnas sind die sogenannten Smritis entstanden, ein Teil der vedischen Schriften, welche von Rishis oder Sehenden geschrieben wurden. Und aufgrund Shruti und Smriti, also sowohl der Schriften, die von Krishna offenbart worden sind, als auch das, was entstanden ist in Verwirklichung, in Form von Verwirklichung bei qualifizierten Rishis, ist eine vedische Kultur entstanden, die sich über Jahrtausende fortgepflanzt hat und die nicht auf einer Illusion beruhen kann, da in ihr, wie soll ich mich ausdrücken, eine Art Langlebigkeit zu sehen ist, die nicht für unsere zeitweiligen Illusionskulturen kennzeichnend ist. Die vedische Kultur ist sehr langlebig und erst als sich Leute nach den unter dem Einfluss des Kali-Yugas entschlossen haben, nicht mehr die vedischen Reinigungszeremonien auszuführen, die Reinigungszeremonien im Bewusstsein, diese Kultur hier auf diesem Erdplaneten verfallen. Der Erdplanet jedoch ist ein unbedeutender Teil des Universums und auf höheren Planeten ist die vedische Kultur noch weiterhin voll in Aktion. Es geht also in der vedischen Offenbarung nicht um ein paar individuelle oder kollektive Illusionen, sondern um tatsächlich auf Erfahrung und gesehenen, beruhenden Verwirklichung und einem gewaltigen Schriftwerk, was durch die Jahrtausende von Jahren von Krishna stammt und dann erhalten worden ist. Zum Beispiel zählt man unter den zu den Smritis die Brihigo Sanghita, ein Werk, was von einem solchen Seher, der Gott und Krishna erkannt hat, dem Brihigo Muni, zusammengefasst ist. In der Brihigo Sanghita, sie ist eine Palmblattbücherei in Südindien, findet ihr alle Leben, das heißt vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Leben aufgeführt von solchen, die dieses Werk finden. Wer sich interessiert hierfür, kann sich nach der Vorlesung vertrauensvoll an mich wenden und ich kann die Adresse im Flüsterton bekannt geben. Dieses Werk kann man also besichtigen und man kann sich von der Authentizität dieser Sicht Brihigo Munis, des großen Devotees, überzeugen, der von Krishna inspiriert in der Lage war, die zukünftigen Tätigkeiten der bedingten Seelen zu ermessen, auch die vergangenen. Es gab unlängst einen Mann, der dorthin ging, der dahin kam, mehr so ein Esoterikforscher, und der, nachdem er sein Datum, sein Geburtsdatum bekannt gegeben war, sehr überrascht wurde. Der Bibliothekar kam nicht mit einem Blatt heraus, in Sanskrit geschrieben, auf dem sein Name stand. Ein Deutscher, so wie Schmidt oder so. Nicht? Und er war für Bass erstaunt und war noch erstaunter, als er die Vorhersage hörte, er würde vor seiner Abreise in Indien heiraten. Ich dachte, ich heirate doch nicht, ich bin doch nicht an solchen Leben interessiert. Doch in Bombay heiratete er zwei Tage dann vor seiner Abreise. Er konnte nicht mehr warten und wurde durch sein Karma, was der Brihigo Muni erkennen konnte, dazu auch gezwungen. So, ich wollte das jetzt nur so als Eingang bringen, denn heute wollen wir eine wichtige Frage diskutieren, die meines Erachtens, also die immer wieder auftaucht. Ich treffe sie sehr, mir wird sie sehr oft gestellt und so jeder Dritte oder jeder Zweite stellt sie. Und ich möchte euch hier in einem Brief von einem sehr guten Freund des Krishna-Bewusstseins diese Frage, er hat sie sehr gut formuliert, meines Erachtens. Und ich will sie in den Raum stellen, sodass ihr den Vortrag mit Spannung hört. Ich denke, mir, solange wir auf diesem Planeten sind, sind wir in Maya. Das heißt, alle Konzepte könnten erst einmal nichts weiter als Tricks von Maya sein. Sogar Krishna könnte eine Lüge sein. Das Problem mit den Mönchen und Priestern ist, dass sie meinen, sie zu wissen, was Tugend ist, und meinen, dass nur dadurch, dass man entsprechend handelt, es möglich ist, in den Genuss der größeren Glückseligkeit zu kommen. Denn eins ist ja wohl klar, für uns ist Gott in erster Linie ein Gefühl. Du weißt, weil du fühlst, dass das, was du meinst und tust, richtig ist. Du weißt, weil du fühlst, dass das, was du meinst, tust, und beziehungsweise tust, richtig ist. Außerdem gibt es schriftliche Niederlegungen, die beweisen, dass diese oder jene Gefühle richtig sind. So, in diesem... Es gibt bestimmt Moslems, das ist auch ein wichtiger Punkt, die die Stimme Gottes hören und glauben, dass Gott Krieg will. Selbstlos ziehen sie ins Schlachtfeld, im festen Glauben, dass Gott bestimmt diesen Krieg will. Für uns scheint der Schmerz real, doch aus der Position des Schachspielers, wer hat schon Mitleid mit Schachfiguren? Also so ist die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob jeder den Ausdrucksstil gewöhnt ist. Ich will das verschärft jetzt sagen. Du meinst, es gibt Krishna, weil du ein Gefühl hast, dass es ihn geben müsste. Und dieses Gefühl wird bestärkt durch die Schriften, die du liest, durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Da kommt ja der Name Krishnas öfters drin vor. Es wird bestärkt durch das Essen von Prasadam und durch die anderen Devotees, die ja auch sagen, es gibt Krishna. So entsteht eine kollektive Illusion, nämlich Krishna. Wer sagt dir, dass es Krishna wirklich gibt? Hast du ihn gesehen, Ishvara Chandra? Seht ihr, Ishvara Chandra hat ihn nicht mal gesehen. Wer sagt dir das, Madan Mohan? Natürlich, es geht dir gut, jetzt hast du geheiratet, alles ist da, was im Leben nötig erscheint. Und deswegen ist deine Intelligenz, die sich hier in diesem gesellschaftlichen Leben zu Hause fühlt, zufrieden mit dem Krishna-Bewusstsein. Und auch wenn du ihn noch nicht gesehen hast, fühlst du ihn doch ganz gerne oder bildest dir ein, dass du ihn siehst. Das ist das Thema, was wir heute diskutieren wollen. Ich glaube, es ist ein Thema, was wichtig ist und auch den sarkastischen Hessen unter uns zufriedenstellen könnte, wenn die Frage gelöst werden könnte. Es ist nicht, ich habe jetzt auf Hardy, ich meine nicht Hardy damit. Der sarkastische Hesse ist eine Spezie, die in jedem von uns drin steckt. Der Zweifler, der durch entweder eigene Schwäche oder eine Intelligenz hochgebrütet worden ist. So, gut. Versteht jeder das Thema von heute? Markus? Nein. Zunächst einmal zwei Punkte. Um Krishna bewusst zu werden, gehört Verwirklichung dazu. Die Krishna-bewusste Philosophie beruht sehr stark auf Verwirklichung, wie sie zum Beispiel in dem Shloka Bhakti Parishanu Bhavo Virakti Anyatra gemacht wird. Das heißt dort, genau wie ein Mann, der isst, ein Sättigungsgefühl erfährt, was er aus eigener Verwirklichung bekommt, so bekommt auch der Gottgeweihte, der sich in dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes beschäftigt, zunächst einmal Bhakti zu Krishna, dann eine direkte Erfahrung von Krishna und erfährt schließlich Virakti oder Loslösung. Diese Loslösung zu materiellen Dingen erfährt man schon relativ früh im Krishna-Bewusstsein. Man erfährt einfach einen höheren Geschmack durch die Bhakti Dinge. Und diese Loslösung ist nicht etwa eine illusionäre Loslösung, sondern ist das, was alle Religionsgruppen an dem geweihten Krishnas sehr schätzen und sehr bewundern, diese eindeutige Hinwendung zu spirituellen Themen. Die Erfahrungen Krishnas, die gemacht werden, decken sich mit den Erfahrungen von vielen Tausenden von Menschen, die Millionen von Menschen, die durch die Jahrtausende die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Dabei muss man sagen, dass es in der Spezifität der Erfahrung detaillierte Unterschiede gibt, doch nicht in der Art der Erfahrung. Was ich sagen möchte, ist, dass wir alle Erfahrungen, die wir durch die Millionen von Jahren gemacht worden sind und die so stark sind, dass Menschen das materielle Leben tatsächlich niederlegen konnten, dass wir von all diesen Erfahrungen in vier Arten von Erfahrungen passen. Ich möchte mal diese Kategorie wählen, man könnte sicherlich noch andere wählen. Ich möchte zunächst einmal die universale Form Gottes als eine Kategorie aufzählen, wo man nämlich außergewöhnliche Phänomene in der materiellen Natur erfährt, die sichtbar werden, auch für materielle Augen und materielle Sinnen. Zum Beispiel die Feuersäule, die die alten Ägypter durch das sich teilende Meer in der Nacht geführt hatten. Steht ihr? Da war plötzlich eine Feuersäule am Himmel und sie wussten, das ist Gott, der führt uns jetzt aus unserer Versklavung in die Freiheit. Alten Ägypter, habe ich gesagt, ist der Stamm Israels in Ägypten, so muss man sagen. So, es gibt auch Erfahrungen dieser die ich in die universale Form Gottes einbeziehen möchte. Ich sage jetzt mal ruhig ich, wobei ich mich nicht löse von dem der vedischen Literatur, aber in dieser Präsentation ist es vielleicht. Also mir ist noch nicht bekannt, ich habe es noch nirgendwo anders so erarbeitet gesehen. In Jugoslawien, wo wir waren, gibt es Marienerscheinungen in einem Ort, der fängt mit M an und hört mit O auf. Ich weiß aber, kann die nicht aussprechen, ist keine Schwierigkeit, aber was? Genau, unser Christ. Medjugorje, nicht? Da sehen also 12 Kinder, die besonders gereinigt sind, sehen die Mutter Maria, die kommt zu denen und spricht zu ihnen. Jeden Tag in einem Raum der Kirche und zweimal in der Woche gibt sie dann so Vorausschauen in die politische Situation der Welt, die auch stimmen. Die sind ziemlich spezifisch, also nicht so allgemein wie die Prophezeiung von Fragen Sie Frau Irene in der Hör zu. Sondern haben Gewicht. Und es gibt Phänomene von sehr vielen Menschen in der vedischen Literatur, denen Halbgötter erschienen sind, wie zum Beispiel Königin Kunti, die zuerst Surya erschienen ist und dann andere Halbgötter und ein Kind mit ihr zeugte, Karna zum Beispiel. Ja. Diese Persönlichkeiten, die erschienen sind, sind geschichtlich gesichert durch archäologische Funde und somit besteht kein Grund, an ihnen zu zweifeln. So, diese Art der Verwirklichung werden im Srimad Bhagavatam erzählt, und zwar im 6. Kanto, Kapitel 4, Vers 34. Es ist ein sehr philosophischer Text und ihr müsst euch wirklich konzentrieren, um ihn zu verstehen. So wie die Luft verschiedene Merkmale der physikalischen Elemente mit sich trägt, wie den Duft einer Blume oder Farben, die sich aus einer Mischung von Staub in der Luft ergeben, erscheint der Herr durch niedrigere Systeme der Verehrung entsprechend jemandes Wunsch, obgleich er dann als die Halbgötter erscheint und nicht in seiner ursprünglichen Gestalt. Was ist der Nutzen dieser anderen Gestalten? Möge die ursprüngliche höchste Persönlichkeit Gottes bitte meine Wünsche erfüllen. Also die Halbgötter erscheinen und auch ähnliche Phänomene wie zum Beispiel die Mutter Maria. Das ist keine Illusion. In Fatima, einer anderen Stelle in Südfrankreich, da war auch in Frankreich jemand. Oder Lourdes, hieß sie. Lourdes, yes. S'il vous plaît. In Lourdes erschien die Mutter Maria 70.000 Leuten. Und bevor sie erschien, waren Sterne am Himmel, das ganze Firmament spielte verrückt, sagt man so, wurde durcheinander gebracht. Ein Meteor stürzte ab. Es war also ein transzendentales Feuerwerk. Nicht transzendental, ein kosmisches Feuerwerk, bevor es losging. Nicht? Die sahen die alle und die sagte dann etwas, ich bin nicht so christlich angehaucht, dass ich das jetzt wiedergeben kann. Höret und ich sage euch eines. Und so in dem Stil. Und das kam alles, wurde alles wahr. Hier sehen wir also, diese Wesen werden als Devatas bezeichnet, die erscheinen, genauso wie in der Luft Gerüche beispielsweise erscheinen oder auch Blütenpollen erscheinen. Es sind noch immer materielle, sind noch immer Verwirklichungen, die in der materiellen Welt erscheinen, die wir aber als kosmische Form des Herrn betrachten dürfen. In der kosmischen Form, der universalen Form des Herrn sind auch die Devatas enthalten. In meinem eigenen persönlichen Leben habe ich sehr viele dieser Verwirklichungen gemacht, weil ich sie durch bestimmte Übungen also mich empfangsbereit machen wollte. Das ist keine Illusion, die sieht man. Und man wird so nachhaltig davon geprägt, wie man sich nur denken kann. So. Wir sind also bei verschiedenen Verwirklichungen. Dann gibt es darüber hinaus eine Brahman-Verwirklichung. Ich stelle diese Worte mal in den Begriff. Ich weiß, dass in diesem Zuhörerkreis und auch in dem Zuhörerkreis, den ich durch diese Vorlesung ansprechen möchte, dieser Begriff und dieser Inhalt klar ist. Dann gibt es den Paramatma-Aspekt und schließlich Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Es gibt diese ganzen verschiedenen Aspekte Gottes, auch die kosmische Form, denn Gott ist nicht etwas Kleinliches, er ist sicherlich nicht irgendein Gefühl, was begrenzt ist auf die Psyche einer bedingten Seele, sondern etwas, was alle Gefühle, alle Erkenntnisse und alle Wahrnehmungen übersteigt. Srila Rupa Goswami, und da kommen wir später noch, spricht das von einer Person, die Gott erfährt, die dann Symptome der Ekstase offenbart, die sich darin äußern, dass der physische Körper mit dieser Wahrnehmung, von dieser Wahrnehmung sehr geprägt wird, und zwar in einer ungewöhnlichen Art und Weise, wie es nicht der Geist einer bedingten Seele tut. Da ist im Geist plötzlich Krishna dann erschienen. Nun, um diese wir selber sagen, dass die Verwirklichung Krishnas die höchste aller Art von Verwirklichung ist, wie es eben in der Ausführung gehört habt. Es fängt an mit der kosmischen Form und endet bei Bhagavan. Hier im 33. Schloka des 6. Kantos wird das auch sehr schön ausgedrückt. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, der unvorstellbar machtvoll ist, der frei ist von allen materiellen Namen, Formen und Tätigkeiten und der alldurchdringend ist, erweist den Gottgeweihten, die seine Lotusfüße verehren, besondere Barmherzigkeit. Deshalb offenbart er in seinen verschiedenen Spielen transzendentale Gestalten und Namen. Möge diese höchste Persönlichkeit Gottes, deren Gestalt ewig, glückselig und voller Wissen ist, mir barmherzig sein. Diese höchste transzendentale Persönlichkeit jenseits der Bezeichnung von unseren Worten ist deswegen die höchste, weil in ihm alle anderen Aspekte enthalten sind. Der kosmische, der Überseelen, der Brahman und schließlich die persönliche Form. Das können wir deutlich an Krishnas transzendentalen Lilas erkennen, der, in denen er spielerisch sich also Welten schafft und Universen schafft und spielerisch sie wieder in seine Form als Mahavishnu eingehen lässt. Wir können es sehen an seiner, als Krishna Mahavishnu besucht, wo Mahavishnu den Swayam Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, von der er ausgeht, verehrt und lobpreist. Wir können Krishnas transzendentale Persönlichkeit deswegen als die höchste betrachten, weil, das muss ich hier nochmal wiederholen, alles, aber auch alles in ihm enthalten ist und der und er dem Gottgeweihten auch verschiedene Aspekte dieser transzendentalen Form also zeigt. Zum Beispiel die der Überseele. Krishna sagt in der Srimad Bhagavad Gita, dass er im Herzen des Gottgeweihten erscheint und ihm Intelligenz gibt. Das macht er, indem er als die Überseele wirkt. Nun, um Krishna zu erkennen, ist es wichtig, eine wichtige Mentalität auf zwei wichtige Mentalitäten aufzugeben. Erstmal die Mentalität zu kontrollieren und dann die Mentalität zu spekulieren. Spekulieren hängt mit der Mentalität zu kontrollieren ab. Also zusammen oder hängt davon ab. Seht einmal, wenn wir Dinge studieren, und das tun wir auch durch Spekulation, müssen wir uns untergeordneten Dingen zuwenden, niedrigeren Dingen, die sich von uns kontrollieren lassen. Zum Beispiel kann ich nur messen, wann Wasser kocht, wenn mir da nicht laufend jemand kaltes Wasser reingießt. Nicht? Ich muss in meinem Experiment, mit dem ich Wahrheit ermitteln will, dafür sorgen, dass mir keiner dazwischen kommt oder dass sich das in einer Form entwickelt, wie ich es nicht in meinem Laboratorium gewollt habe. Nur dann kann ich etwas studieren. Wenn ich zum Beispiel den Organismus von Hamstern studieren will, dann muss ich mir den Hamster fangen und ihn anschnallen und sezieren. Dann kann ich ihn deutlich studieren. So, alles, was der Mensch studiert, sind Phänomene, die er unter seine Kontrolle bringen kann. Mit anderen Worten, Dinge, die ihm untergeordnet sind. Gott nun kann nicht auf diese Weise verstanden werden, weil er sich unserer Kontrolle entzieht. Eine Ameise wird niemals verstehen können, was Madan Mohan tut, wenn er auf seine Uhr schaut. Nämlich das für die Ameise völlig unverständliche Konzept von Zeit, was ja sehr real ist, zu ermitteln. Das kann es nicht. Weil es kann nicht Madan Mohan kontrollieren. Die Ameise kann auch nicht unsere Welt verstehen. Wir sind ihr über. Wir sind nicht niedriger als die Ameise, sondern höher mit unseren Möglichkeiten eingestuft. Wir können all das, was die Ameise tun kann, zumindest duplizieren und viel, 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 viel mehr, zum Beispiel eine Atombombe loswerfen. Nicht so. Die Wissenschaft und auch die Spekulanten, die sich genauso einlassen, die sich genauso eingliedern lassen in die müssen wie die Wissenschaftler, die auch durch ihre eigenen Kräfte versuchen, Gott zu oder Wirklichkeit und Wahrheit zu ermitteln. Die Wissenschaftler und die Spekulanten können sich nur mit Dingen spekulativ befassen, die ihnen untergeordnet sind. Sie können niemals höhere Dinge oder höhere Personen und überhaupt nicht Gott verstehen, weil sich Gott nicht durch sie kontrollieren lässt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der wichtig ist. Gott kann wahrgenommen werden durch indem er sich offenbart. Es gibt einen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, durch den sich Gott offenbart in seiner höchsten Form als Bhagavan. Und ich möchte euch das kurz vorlesen, wie dieser Fortschritt im Krishna-Bewusstsein geht. Man kommt also, man fängt an als Kanishta-Adhikari,
kennen wir auch diese Bezeichnung, werde ich hier nicht erklären, mit einem anfänglichen Glauben in Krishna, wo ein Shraddha erwähnt wird. Zum Beispiel jemand, der sagt, Krishna ist mein Favorit. Der hat ein anfängliches Glauben, ein Shraddha in Krishna. Dann hat man Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Gott geweiht. So auf dieser Stufe kann man noch von Neid, Illusion und verschiedenen Ergebnissen von Spekulation verunsichert werden. Dann geht man von dieser Stufe, die man auch als Kanishtha Adhikari praktiziert, auf die Bhajana Kriya Stufe, wo man die regulierten hingebungsvollen Dienst ausführt und Einweihung empfängt. Auch eingeweihte Devotees sind sehr, sehr oft auf der Stufe von Kanishtha Adhikaris. Ich möchte sogar sagen, in unserem westlichen Kontext sind es die meisten. Hoffentlich werde ich hier nicht von einem Feuerpfeil getroffen in den Rücken. Dann geht es weiter. Durch die Ausübung von dem Sadhan Bhakti wird man also erhoben und es tut sich etwas einstellen, was sehr erstaunlich ist. Anatta Nivritti. Die sinnvollen Tendenzen im Herzen verschwinden. Das heißt, alle Dinge, die aus selbstischen Motiven herauskommen. Der ganze psychologische Apparat mit seinen privaten Neurosen und so weiter. All das verschwindet. Und man kommt auf die Ebene von Nishtha. Nishtha heißt gefestigte Hingabe, die und die da ist. Nicht? Man ist ständig gefestigt in seiner Hingabe für Krishna. So, man ist jetzt aus der Kanishtha Adhikari Stufe in die Madhyama Adhikari Stufe gekommen. Das ist ein Gottgeweihter, der ist schon ziemlich fortgeschritten. Er sieht die Dämonen, er sieht die Devotees und hat mit ihnen Freundschaft. Dämonen, die meidet er. Er sieht die höchste Persönlichkeit Gottes und die Unschuldigen, zu denen er predigt. Das ist, was so ein Madhyama Adhikari tut, die Hilfe, um anderen zu helfen. So. Madhyama Adhikari beginnt also auf der Stufe, wo man hingebungsvolle Übungen ausführt und auch eingeweiht wird. Doch es ist nicht so, dass jeder, der eingeweiht ist, unbedingt ein Madhyama Adhikari ist. Viele bleiben auf der Stufe, wo sie von der materiellen Welt kontrolliert werden und noch keine spirituellen Verwirklichung haben, sondern Schriften wiederholen und Vorlesungen wiederholen. Ihnen gelingt es nicht, ihre Anatta Nivrittis, ihre Tendenzen aufzugeben, und sie verlassen den Pfad des hingebungsvollen Dienstes nach gewisser Zeit wieder. Dann kommt, nachdem man eine feste Hingabe entwickelt hat, Ruchi. Das heißt, alle auf einmal sind aktiv. So, eine andere Beschreibung von Bhava Bhakti möchte ich euch jetzt aus dem Madhurya Kadambini geben. Etwas sehr Fortgeschrittenes. Wie ein gejagtes Tier, das hier und da läuft, von Zeit zu Zeit plötzlich erstarrt. So tut der Gottgeweihte in Bhava seine Augen seine Ohren aufstellen, also um den Klang von Krishnas Flöte zu hören. Das Klingeln seiner Fußglöckchen und die süße Intonation seiner Stimme, die Botschaften seiner wandernden Schritte, all das versucht der Gottgeweihte zu hören. Und wenn er es hört, kommt sein Körper in Ekstase, weil er den lang ersehnten Berührung mit dem Herrn erfährt. Seine Nasen öffnen sich, seine Nasenlöcher öffnen sich wieder und wieder. Er atmet ein und ist begierig, den Duft seines Körpers zu erfahren. Manchmal, wenn er die Gemeinschaft mit dem Herrn bekommt, wird sein Herz sehr froh und er wird betrunken mit einem Reichtum an Süße. Und wenn der Herr dann von ihm geht, klagt er und er wird verzweifelt. In dieser Weise dekorieren ihn dann die Symptome von Sanchalibhava. Seine Intelligenz ist in den drei Bewusstseinsstufen des Wachseins, des Schlafes und des tiefen Schlafes geschlossen, sich ohne Ablenkung auf den Pfad der Erinnerung an Krishna zu fixieren. Wenn er seinen spirituellen Körper erlangt, um seinen ewigen Dienst auszuführen, dann geht diese lebenslos. Auf dieser Stufe beginnt der Gottgeweihte zu erfahren, ein Besitzgier nach Krishna, nicht Besitzgier, Besitz, Krishna als Besitztum zu haben. Wie eine Biene wird er begierig, sich in den Duft von Krishnas Lotusfüßen zu stürzen. Nachdem der Gottgeweihte das kostbarste Juwel der Bhava erlangt hat, versteckt er es wie ein Geiziger vor gewöhnlichen Menschen. Er wird zum Aufenthaltsort von Entsagung, Toleranz und anderen wundervollen Eigenschaften. All das manifestiert sich auf der Stufe der Bhava. Fortgeschrittene Gottgeweihten werden diesen internen Zustand durch die äußeren Symptome erkennen. Doch andere, die seinen abgelenkten Geist sehen, werden zum Schluss kommen, er müsse wohl verrückt sein. Hare Krishna. So, ich möchte diese Ausführungen, die ja zugegeben sehr fortgeschritten geworden sind, oder, Antaranga? Wir zitieren hier jetzt nur noch aus den Schriften. Dann beenden, indem ich aus einem anderen Werk, nämlich dem Chaitanya Charitamrita, kurz über Bhava spreche. Durch das regelmäßige Ausführen von hingebungsvollen Dienst entwickelt man allmählich Zuneigung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Wenn sich diese Zuneigung verstärkt, wird sie zu Liebe zu Gott. Und es wird so beschrieben, Vyaktam Masrina Tevanta Lakshate Rati Lakshanam Mumukshu Supraprithinam Chet Bhavet Esha Ratiyanahi. Wenn sich eine Weichheit des Herzens erkennen lässt, so ist dies Rati, Anhaftung, Zuneigung. Diejenigen, die daran interessiert sind, aus der materiellen Gefangenschaft befreit zu werden, müssen diese Weichheit des Herzens, die Rati genannt wird, entwickeln. So, diese Art von Zuneigung zu Krishna unterscheidet sich deutlich von materieller Zuneigung. Wenn man von materieller Verunreinigung befreit ist, wird das Erwachen von Anhaftung an Krishnas Dienst Rati genannt. Die Menschen in der materiellen Welt hängen an materiellen Genuss, aber das ist keine Rati. Transzendentale Rati lässt sich nur auf der spirituellen Ebene erwecken. Das ist also erstmal Rati und dann kommt es zur ekstatischer Liebe zu Krishna. Anyway, das ist, geht jetzt alles ein bisschen weit, glaube ich. Tatsächlich wahrnehmen als Tribhanga, als Natavara, der Beste, der Tänzer, als Muralidhara, der Träger der Flöte und so weiter. Er sieht Krishna, jedoch, das ist hier sehr wichtig, diese Liebe, die er entwickelt, die das die Qualifikation dafür ist, hat er nicht durch Spekulation allein. Und er hat es auch nicht durch eigene Anstrengung erreicht. Er hat sich wohl bemüht, Krishna zu dienen und nicht mehr zu kontrollieren. Aber Bhakti selber ist ein Geschenk, was er von Srimati Radharani empfangen hat. Diese Bhakti tritt auf in seinem Herzen und erweckt dort die spirituelle Natur der Seele, die ihre ursprüngliche Beziehung dann zu Krishna einnimmt. Und das ist solch eine hohe Methodik, in der sich Menschen, die auf der Ebene der Kontrolleure
und Spekulanten sind, in der sie Konzepte entwickeln und sie gezwungen sind, relative Konzepte zu entwickeln, da ihr Geist von der materiellen Natur beeinflusst wird. Diese hohen Stufen können von denen niemals ermessen werden. Und einmal wurde jemand gefragt, wurde Prabhupada gefragt, ob er die Beziehung zwischen Radha und Krishna erklären könne. Und Prabhupada erzählte eine Geschichte. Er erzählte die Geschichte von dem Mann, der seinen Freund fragte nach dem Geschmack einer Jackfruit. Der Freund antwortete, du musst sie selber schmecken. Beschreiben kann ich dir den Geschmack nicht. Versuch's doch mal. Okay, sagte der Freund. Es schmeckt so, wie wenn man Zuckerrohrsaft durch den Bart eines Muslims schüttet. Natürlich wusste der Mann immer noch nicht, wie das nun genau schmeckte. So sagte er, ist es, wenn man diese höheren spirituellen Empfindungen verstehen will. Trotzdem, was sagen wir dem Zweifler, der sagt, auch Krishna-Bewusstsein ist relativ wie alles andere, es ist zwar meine favorisierte Richtung, aber letztendlich ist es doch nur ein Gefühl. Wir sagen dem Zweifler im Endeffekt, bist du zufrieden mit deiner Spekulation? Hilft dir das, Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu überwinden? Hilft dir das von deinem Zweifeln, von deinem Geist, der völlig den Launen der Mathe und Natur unterworfen ist, frei zu werden? Kannst du deine Unzulänglichkeiten überwinden? Wenn er sagt ja, dann sagen wir, das ist eine Einbildung. Das ist nur ein Konzept. Wenn er sagt nein, was er sagen wird, wenn er ehrlich ist, dann sagen wir ihm, hier ist ein Vorgang, den du praktizieren kannst, der es dir erlaubt, deine Sinne zu wecken. Genauso ein Vorgang wie das Aufsetzen von Brillengläsern ein Vorgang ist. Und du wirst dann sehen, was du siehst. Lass dich überraschen. Dass sich dieser Pfad lohnt, siehst du an den Gottgeweihten, die selbstverwirklicht sind, die werden uns, von denen wir hören können, wie Ramanujacharya, Srila Prabhupada und deren Leben. Du siehst es an der Philosophie, die zumindest für deinen Intellekt systematisch aufgebaut ist. Und du kannst es sehen, wenn du ein bisschen geläutert bist und in die Stufen des Krishna-Bewusstseins durchgehst. Der Zweifler wird damit nicht zufrieden sein. Doch ist er an dieser Stelle ein unseriöser Zweifler und Philosoph. Deswegen unseriös, weil er a priori die kühne Annahme hat, dass alles, aber auch alles, seiner Forschungsgabe untersteht und zu ermitteln ist. Dass also alles, aber auch alles, niedriger ist als er selber, nicht höher. Und das ist eine die Arroganz eines Kranken, der behauptet, gesund zu sein. Das ist sehr neurotisch, diese Einstellung anzunehmen. Alles. Also es gibt nichts Höheres, was ich mir nur durch Offenbarung mitteilen kann. Wenn wir sehen, wir sind gemaßregelt durch die materielle Natur. Wir müssen einen Vorgang der Hingabe annehmen, wenn wir denjenigen, der hinter allem steht, also Gott, ganz gleich, wie wir ihn verstehen, wirklich erkennen wollen. Und so sieht man, dass die Gottgeweihten, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, ich meine jetzt durch diese großen Gottgeweihten, deren Lotusfüße wir verehren, wirklich Führer sind aus der dunklen Nacht unserer relativen Spekulationen und Konzepte, die wir
über die Wirklichkeit anstellen.
Schön.
Ich denke, dass dies eine mögliche Antwort ist. Sicherlich gibt es noch mehrere andere Antworten, wo man, auf die man sich einstellen könnte, die man diskutieren kann. Nur in diesem Zusammenhang und in diesem Rahmen dieser Vorlesung möchte ich hier eigentlich enden. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Ja, Rajendra Kumar. Ja. Ja. Rajendra Kumar stellt die Frage, dass es heißt, dass einer, der ein Tropfen der Liebe zu Gott entwickelt, die ganze Welt prägen kann, wie Srila Prabhupada es getan hat. Was muss man tun, um diesen Tropfen zu erfahren? Sind dazu bestimmte Qualifikationen nötig? Zunächst einmal Enthusiasmus, Ausdauer, Geduld, das Befolgen der autorisierten Vorgänge, das Nachfolgen in den Fußspuren Acharyas und das Aufgeben von der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten. So fängt das an. Diese Qualifikation müsste da sein. Andere Qualifikationen sind im Negativen, man soll nicht laufend zu viel essen. Das ist nicht gut. Oder mehr ansammeln, als nötig ist. Und man soll nicht so viel Unsinn sprechen, auch wenn man noch jung ist im Krishna-Bewusstsein. Man soll nicht die Regeln und Regulierungen befolgen, einfach nur um ihre Selbstwillen, sondern um den Sinn dahinter zu verstehen. Man sollte sie aber nicht aufgeben, einfach aus einer Laune heraus. Man sollte keine Jnana-Sanghas, keine Gemeinschaft mit den Materialisten haben. Man sollte nicht gierig sein nach materiellen Errungenschaften. Die kannst du ja erstmal einhalten, Rajendra Kumar, diese 12 Regeln. Und dann wirst du sicherlich weiterkommen. Manchmal jedoch macht Krishna etwas ganz Besonderes auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Er macht es eigentlich im Kali-Yuga sehr oft, dass er in der Gemeinschaft mit Devotees einen absolut nektarhaften Geschmack gibt. Stimmt es nicht? Zum Beispiel Jam Jamashtami. Das heißt in dem Bhakti Rasamrita Sindhu, O Janardan, das ist ein Name Krishnas. Nenne uns doch bitte den Zeitpunkt deiner Geburt, dass wir ihn festlich begehen können. Bhaktivinoda Thakur spricht in seinem Gebet, Udhabhakata Chananadenu Bhajananukula. Da gibt es einen Schlucker. Mein Haus verwandelt sich in Vaikuntha und durch die Ausführung des hingebungsvollen Dienstes. So kann man manchmal durch die besondere Mercy Lord Chaitanyas, besonders wenn man in Diensten beschäftigt ist, wie der Sankirtan-Ausübung, oder dass man gemeinsam mit Gott Geweihten chantet, ein Tropfen dieser Liebe zu Krishna erfahren. Und manchmal ist man einfach übermannt und muss sich erstmal hinsetzen. durch die Ausübung des Predigens kann man das manchmal sehen. Aber man muss dann natürlich jetzt stetig werden. Dafür und frei von Anathas. Und dafür gibt es diese 12 Punkte, die wir dir. Die kommen auf den Nektar der Unterweisung, wie du weißt. Marke ist das Römische. Das ist viel schöner. Warum darf man nicht viel essen? Durch viel Essen kommt eine erhebliche Schwierigkeit im Verdauungssystem, die sich in Winden äußert und in allgemeiner Schlaffheit und Schlappheit, Müdigkeit, die einen dazu zwingt, das Ruhelager aufzusuchen und nach und nach zu einer zu vielen Schwierigkeiten im physischen Körper. Deswegen ist das Überessen nicht empfohlen. Außerdem drückt die Nahrung, die du zu viel hast, nach einer gewissen Zeit aufs Genital und du wirst einfach agitiert. Ansammeln, warum man nicht mehr ansammeln sollen als nötig, weil man nicht der Körper ist. Und diese physischen Dinge eigentlich keinen Bestand haben. Es ist durch mehr Ansammeln tun sich die beiden Hauptgefängnisstäbe, hinter denen wir sind, verstärken, nämlich ich und mein, diese Konzepte. Ich und mein Eigentum, mein Angesammeltes, mein Spind. So, übrigens an dieser Stelle wäre ein, das kann ich auch am schwarzen Brett aufhängen, ich habe da verschiedene Sachen wegzugeben. So, ich würde sagen, wir haben ein gesundes Ende gefunden. Ja? Srila Prabhupada ki jai!